Hallo und herzlich willkommen zum Krasse Links Podcast. Mein Name ist Ali Hackeleif und wie immer mit dabei Michael Seemann. Hi Michi.
Hallo.
Wir haben über deinen neuen Newsletter Nummer 86 zu reden. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich habe nach wie vor, die einzulesen, aber ich habe gerade einen ziemlich großen Arbeitsstapel. Deswegen an alle, die bei Steady unterstützen, damit sie die hören können. Ich habe euch nicht vergessen, der Feed ist nicht kaputt, ich kümmere mich drum. Es ist nur gerade viel und wie wir sehen können, die ganze Welt bröselt und bröckelt. Und ich dachte, bevor wir in die Themen einsteigen, Honorable Mention, weil ich durch dich erst gelernt habe, dass es ihn gibt. Gestern ist Alan Greenspan, langjähriger Chef der Federal Reserve und Namensgeber für den Greenspan-Put, verstorben im Alter von 100. Und wir hatten ja letztens über ihn geredet, weil du in deinem Newsletter den Greenspan-Put vorgestellt hattest, beziehungsweise zitiert hattest aus Artikeln und dass so mehr oder weniger die Finanzmechanik hinter too big to fail war, also wie die Federal Reserve die US-Wirtschaft rettet, wenn die großen Investoren sich verzockt haben. Und ich dachte, da wir heute viel über große Investoren und übers Zocken reden müssen, im Anbetracht von SpaceX und dem IPO, kann man das doch hier mal eben mit einstreuen.
Ja, ich meine, man kann jetzt einmal ganz kurz bei Greenspan eigentlich bei einem anderen Menschen ansetzen, nämlich bei Laszlo. Ich glaube, so hieß der, der hat in den 80er Jahren irgendwie schon ein Paper darüber geschrieben, dass im Endeffekt das Internet deswegen relativ resilient ist oder relativ gut resilient ist, weil es eben ein skalenfreies Netzwerk ist. Das heißt, du hast zwar nicht eine Zentralität, die man halt leicht zerstören kann, ne, sondern du hast halt viele kleine Zentren, die sozusagen zusammen irgendwie so eine ungleiche Struktur geben. Ne? Also das heißt, du hast große Akteure und kleine Akteure und du hast diese 80-20-Regel, auch Pareto-Verteilung genannt. Also diese 20% der Nodes haben 80% der Verbindungen und 80% der Nodes haben nur 20% der Verbindungen. Ne? Das ist sozusagen ein skalenfreies Netzwerk, so einmal so grob definiert, dass man sich eine Vorstellung davon macht. Ja, und er sagt halt, diese spezifische Topografie des Netzwerks, die erlaube es sozusagen Infrastruktur relativ robust zu fahren, weil du halt dann eben sozusagen diesen Effekt hast, dass du immer irgendwie den Schaden rumrouten kannst. Ne? Das ist dann auch dieses berühmte Erzählung des Internets, die dann ja auch sozusagen aus militärischen Überlegungen damals auch durchaus eine Rolle gespielt hat, als sie sozusagen die Vorläufer des Internets, das ARPANET und so weiter, designt haben. Das heißt also, das ist auf jeden Fall gegeben, aber sagt auch immer, ja, wenn du die direkt auf die großen Nodes zielst, also wenn du nicht random Angriffe führst, ne, so, ja, sondern gezielt auf die Nodes fährst und genau weißt, welche Server du ausschalten musst, dann reichen beim gesamten Internet eine überschaubare Anzahl von Nodes, die du halt killen musst, um halt wirklich komplett das Internet auszuschalten. Also das heißt, wenn du gezielte Angriffe machst, dagegen sind halt, ist diese Topologie nicht gefeit. Ja, das ist sozusagen der Hintergrund so ein bisschen von too big to fail. Ne? Denn wenn man sich jetzt das Finanzsystem vorstellt, dann kann man sich das vorstellen als sozusagen ein riesengroßes Rohrsystem, so beschreibe ich es in der politischen Ökonomie der Fahrtgelegenheiten, ja, durch das halt sozusagen das Cash fließt und dort halt, dass man Beispiel halt Unterdruck erzeugt in diesen Rohren. Ne? Also das ist sozusagen so ein pneumatisches System. Ja? Der Punkt ist natürlich, alles hängt davon ab, diese Cashflüsse am Laufen zu halten. Die Liquidität, wie man so schön sagt, ja. Das heißt, Liquidität muss immer gewährleistet sein, denn wenn die Liquidität plötzlich abrupt endet, aus irgendwelchem Grund, weil halt irgendwo eine Verstopfung ist, weil irgendjemand sozusagen seine Schuld nicht bezahlen kann und dann irgendwie ausfällt und so weiter und so fort, dann wird halt sozusagen der Liquiditätsfluss an einer Stelle verstopft, ja. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, das ist der Grund, warum halt, und nicht erst seit gestern, sondern eigentlich auch immer schon, also wenn große Unternehmen pleite gehen, ne, dass das halt ein wirklich geordneter Prozess wird und dass dann halt irgendwie Leute dann auch wirklich sozusagen, das ist ja im Kapitalismus, muss man sich ja denken, Kapitalismus ist eigentlich die Eigentumsstruktur, ist die Grundlage von allem, ne, und dass der Eigentümer kontrolliert, ja. Und dann plötzlich im Insolvenzfall haben wir dann eben sozusagen Ausnahmeregeln, ja. Also da wird plötzlich diese extrem wichtige Regel des Kapitalismus wird dann halt ausgenommen. Ja, dann kommt ein Insolvenzverwalter und versucht halt die Sachen zu regeln. Warum? Man weiß, dass wenn ein großer Player kaputt geht, dass dann halt ganz viele Schulden nicht gezahlt werden und das halt ganz viele Verstopfungen macht. Das heißt, du hast sozusagen eine netzwerkzentrale Verstopfung im Kapitalismussystem, so, ja.
Die Bad Bank, die verhindert, dass ein Vakuum entsteht.
Genau. Solche Konstruktionen, aber auch eben too big to fail, ne? Das ist dann sozusagen die Heuristik, mit der du dann rangehst, ja, irgendwie Lehman Brothers durfte nicht sterben, hätte nicht sterben dürfen, weil das hatte man dann nicht gesehen, dass die halt einfach wahnsinnig intern vernetzt war. Das heißt, eine extrem hohe Netzwerkzentralität hatte. Und also das ist halt die Sache, ne? Also too big, das ist halt auch nicht eine nicht ganz exakte Heuristik, würde ich sagen. Ja, das ergibt sich jedenfalls aus dem Pfadmodell. Denn Lehman Brothers war definitiv nicht die größte Bank oder sowas. Das war so eigentlich Second Tier eigentlich. Das war jedenfalls nicht unter den großen Namen Goldman Sachs und so weiter. Das heißt also, man hatte die auch gar nicht so auf dem Schirm, aber es stellte sich halt einfach raus, dass sie halt in bestimmten Geschäften und vor allem beliehenen Hauskrediten halt eine extrem netzwerkzentrale Rolle gespielt hat. Und deswegen dann sozusagen so einen Kaskadenkollaps hast. Das ist dann eben die Sache. Und das ist halt eine Eigenschaft von skalenfreien Netzen. Die sind halt auch fragil, ne? Also wenn dann halt wirklich sozusagen dann Lawine ins Starten kommt, ja, dann hast du halt diese Kollaps-Effekte halt, dass halt die eine Ebene crasht auf die andere und nimmt die nächste mit und so weiter und so fort, so wie so ein Hochhaus zusammenbricht, ne? Das heißt, es gibt so ein Momentum dann halt in diesen Kollaps-Geschichten. Das ist ganz interessant. Ich habe da auch mal ganz interessante Videos, Erklärvideos zu diesen Phänomenen immer im Newsletter verlinkt. Kann man dort nachlesen. Und das macht aber auf jeden Fall total Sinn, dann halt im Endeffekt sozusagen rein technisch gesehen, ne, irgendwie daran zu gehen, um halt den Kollaps zu verhindern, ne, dass die Großen. Das Problem ist dann halt nur, und das ist dann eben der Greenspan-Put, ne, der sich dann sozusagen, der ist gar nicht auf Greenspan persönlich angelegt ist, sondern der einfach diese Heuristik und diese Mechanik internalisiert hat, ja, in der Handlungspolitik, in den Handlungen der Politiker und in den Gesetzen und so weiter. Dieses Pfadwissen, nenne ich es mal, ja. Also alle Menschen denken ja bereits in Pfaden, sie geben es nur nicht zu, das sage ich ja mal. Also dieses Pfadwissen, das da halt existiert, ja, das sich sozusagen da materialisiert hat in diesen Praktiken und Gesetzen, das hat dann aber natürlich dazu geführt, dass auf der anderen Seite bei den Kapitalisten dann im zunehmend eine Erwartungshaltung entstanden ist. Ne? Also das ist halt ja auch unwillkürlich, ne? Wenn halt wir Scheiße bauen, dann werden wir gerettet und dann bauen wir nochmal Scheiße, werden wir nochmal gerettet, bauen wir nochmal Scheiße, bauen wir nochmal gerettet, dann werden halt auch unsere Wetten immer größer. Ja? Also dann werden halt auch einfach die Räume der Q-Function werden dann plötzlich immer erreichbarer. Ja? Das ist ja der Punkt. Diese ganze Idee von Butner basiert ja darauf, dass wir pfadpsychologisch bei jeder Entscheidung immer auch mitberechnen, auf welchen Pfad wir fallen würden, wenn sie schief geht. Ja?
Wie war das Brecht-Zitat mit schuldest du der Bank 100.000 Mark, hast du ein Problem, schuldest du der Bank 10 Millionen Mark, hat die Bank ein Problem?
Genau, man muss das jetzt noch ein bisschen wahrscheinlich um eine 0 oder 2 skalieren, damit das noch richtig ist, aber sagen wir mal so, es ist halt in einem Spektrum, ist es richtig. Auf jeden Fall. Das verändert die Q-Function sozusagen auf dem Gesamtmarkt, was Risiko angeht. Ja? Das heißt also, wenn man sich eben groß fühlt, dann und halt auch ein paar Abhängigkeiten aufzählen kann, wo man sagen kann, ja gut, da ist irgendwie die Regierung auch von mir abhängig. Ne? Das ist das, was wir übrigens jetzt hier sehen, ne? Also bei KI. Was sie ja momentan machen, ist, und das ist der eigentliche Teil des Newsletters, über den ich geschrieben habe, ist ja dieser Musk-IPO, also dieser SpaceX-IPO. Und der ist ja auch viel diskutiert worden und ich erzähle jetzt im Endeffekt auch gar nicht so etwas Neues, sondern ordne es eigentlich mehr so in dieses Fahrtmodell ein, weil einem dadurch auch so ein bisschen die Skalierung der Absurdität der ganzen Geschichte halt so ein bisschen bewusst wird. Ja? Mhm. Also wenn man halt versteht, dass halt ein Finanzmarkt nicht einfach ein Markt ist in dieser komischen, imaginären Vorstellung von Ökonomen, sondern halt eine konkrete Infrastruktur, meistens aus Software gebaut, mit ganz konkreten Regeln und so weiter, von Menschen gemacht ist, ja, die halt dort auf diesem sogenannten Finanzmarkt sozusagen Assets hin und her tauschen und ich nenne das immer halt im Endeffekt Wetten abschließen, ne? Wetten auf Geschichten im Endeffekt. Also, ne, das ist auch so ein bisschen eine Quintessenz aus der politischen Ökonomie der Pfadgelegenheiten, ist, dass it was stories all along, ja, all the way down. Also es ging immer nur um Erzählung, ja. Es geht auch bei ETFs um Erzählung. Es ist eine andere Erzählung als bei SpaceX, aber es ist halt die Erzählung, ja, guck mal, der Markt, und das ist dann interessant, also der Markt ist dann ja eigentlich auch wiederum ein künstlich geschaffenes Ding, nämlich halt eine Liste von Unternehmen, die handgepickt sind aus Grund von Relevanz und Cashflow und Marktanteil, die dann sozusagen den Markt TM abbilden sollen, indem sie gemittelt werden. Das ist ja so das, was Nasdaq ist, was Dow Jones ist, was S&P 500 ist und so weiter und so fort. Und das heißt mit anderen Worten, das ist auch eine Erzählung, ne? Das ist auch eine Erzählung, die dann halt irgendwie mit halt so Charts gemacht werden. Guck mal, die großen Unternehmen, die wir gepickt haben, wurden immer größer. Aber das ist ja im Endeffekt nur die selbst erfüllende Prophezeiung dieses Preferential Attachments, das dann eben zum das dann eben zu diesem Wachstum führt, das dann eben zu diesen wie soll ich sagen, die Skalenfreiheit, ja, also wie es zu der Skalenfreiheit kommt.
Das konnte man ganz gut sehen bei Meta. Die Aktie von Meta stagnierte ja mit der Zeit mehr und mehr, weil sie einfach alles an verfügbaren Usern aufgeslurpt haben. Und viele dieser Tech-ETFs hatten unter anderem dick Meta eingekauft, was auch lange Zeit ein guter Bet war. Und jetzt hat auf einmal, wenn Meta 5% Verlust macht, dann knickt halt gleich dieser ganze ETF um das, was er angeblich in 2-3 Jahren an Profit gemacht hätte. Und also da sieht man, dass die Diversifizierung halt nicht funktioniert, wenn die, auf die du diversifizierst, alle als Ziel haben, einen Markt, den sie saturieren können.
Es ist so interessant. Ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, dass 12% des Wertzuwachses in den großen Indexfonds wie S&P 500, 12% davon ist tatsächlich reine Tech-Wette, ist im Endeffekt reine KI-Wette. 12% des Wachstums. Und das muss man sich mal reinziehen. Also das heißt, die ETFs sind extrem, haben eine extrem hohe Exposure zu diesem ganzen KI-Wahnsinn. Also, und zwar auch schon vor SpaceX. Du bist da schon mit Nvidia drin, mit Google, mit Facebook und so weiter. Also wenn das runtercrasht, dann ist das alles weg.
Ich glaube, wir hatten uns da, ich weiß gar nicht wie, aber ich bilde mir ein, ich habe mich mit dir Anfang des Jahres darüber unterhalten. Ich glaube, auf meinem Geburtstag haben wir uns darüber unterhalten, dass, wie heißt das denn, das GDP der USA wäre, wenn man es um KI-Wachstum befreit, um 0,4% stagniert. Also, dass die überhaupt Wirtschaftswachstum hatten, liegt gerade an der Investition in die Fantastillion. Und auch hier, ich habe lange gedacht, weil Elon ja alles mit Tesla beliehen hat, dass wir Twitter zurückbekommen, wenn er es nicht bedienen kann, weil wenn ihm Tesla im Hintergrund wegknirscht, dann hat er nicht mehr das Geld für die 44 Milliarden, die er für Twitter gezahlt hat. Und naja, jetzt sehen wir, er hat es halt geschafft, den Leuten zu erzählen, dass in der nächsten Runde sein Ponzi-Scheme aber noch besser wird, nachdem er eine Zeit lang Cybertrucks an SpaceX verkauft hat und SpaceX Rechenkapazität bei Twitter gemietet hat, also bei XAI. Und nach diesem ewigen Kreishandel hat er es irgendwie geschafft, seine Bücher so schön zu manipulieren, dass es jetzt nochmal to the moon gegangen ist mit dem neuen IPO. Und das macht mich so fassungslos, weil ich sehe von außen, als jemand, der nicht tief im Thema drin ist, dass ganz viel da shady wirkt. Und dann sehe ich, dass eigentlich alle Finanzanalysten sagen, ja, das ist riskant, aber da kann man jetzt gerade einen Gewinn mitnehmen. Aber das ist doch...
Ja, das ist geil, ne? Weil die Logik ist schon klar, also das stimmt auch schon, ne? Weil ich meine, das habe ich im Newsletter jetzt nochmal nachträglich genau ausgebaut. Das ist ja ein Design auch, ne? Also diese IPO ist selber auch ein Design. Und wenn man das als Design versteht, und ich habe dann mal so diese Trommelmetapher, ja, also wenn man es als Trommel versteht, dann sieht man ganz genau, welche Schritte er dort macht, um die Trommelschläge so groß wie möglich zu machen. Das heißt also den Buzz so groß wie möglich machen, das FOMO genauso groß wie möglich. Das ist sozusagen engineerte, Social, das ist eigentlich Social Engineering, was er da gemacht hat. Ja? Und das sieht man halt an allen Ebenen, also wie wenig insgesamt Aktien er überhaupt in den Markt gibt. Ne? Das heißt also, er hat eine extrem hohe Spannung, das Trommelfell hat eine extrem hohe Spannung, ja, weil halt sehr wenig Liquidität im Markt ist. Und gleichzeitig gibt er halt einen extrem hohen Anteil an Retail-Investoren, weil er weiß, dass da halt der Hype am größten ist, da sind halt seine ganzen großen Fans und die sind bereit, alles zu zahlen und sich noch Kredit aufzunehmen und so weiter und so fort, um sich bei Musk zu verschulden, weil sie halt auch in so ein bisschen so ein Kult sind halt, ja, irgendwie. Also das ist halt echt genau ingeniert auf diesen aktuellen Zustand. Und das muss man ihm dann auch lassen, das ist dann halt sozusagen wirklich gutes Engineering, ja. Aber es ist halt so und gleichzeitig entblößt es aber auch sozusagen diese ganze Absurdität, dass der Finanzmarkt irgendwie so ein, keine Ahnung, ey, es sind halt die Käufer und die Verkäufer und die traden halt alle miteinander, sondern dass es halt dort wirklich Machtprojektion gibt in einem unglaublichen Maßstab, so, ja. Und das heißt, das ist irgendwie wirklich erhellend, ja, und deswegen konnte ich damit auch so ein bisschen noch die Theorie ausfeinern.
Jetzt
aber
hat die,
was, ja. was ich eigentlich, was, worauf ich eigentlich sagen wollte, was war nochmal dein Punkt vorhin?
Dass ich gedacht habe, es muss doch so völlig offensichtlich sein, dass das hyperfragil ist. Also, dass
ja,
selbst
ja,
als
ja, ja.
außenstehender Beobachter, ich immer dachte, also jetzt, wo es Tesla, also Tesla war immer massiv überzeichnet. Und ja. jetzt gab es mal den Knick, dass man dachte, okay, jetzt wird das nichts mehr. Ich meine, sie haben einen Car-Salesman, Car-Sales-Show vorm Weißen Haus gemacht und das hat Tesla nicht gerettet.
Ja,
im Gegenteil. Nee. Und stattdessen wurschteln sie sich jetzt hier die ganze Zeit so rum.
Genau, also darauf wollte ich nochmal an. Also das ist halt die Sache, man muss sich jetzt sozusagen für diese Pfadoperation in die Perspektive von Musk begeben. Ne? Das ist ja, was Pfadpsychologie im Grunde genommen macht. Es konstruiert plausible Perspektiven, ne, und zwar aus den materiellen Gegebenheiten, die da sind, die erfahrbar sind und so weiter und so fort. Und da kann man ja zum Beispiel jetzt, und da kann man sehen, was Elon Musk gemacht hat, ne, du hast gefragt, was hat ihn gerettet, im Endeffekt, er hat sich mal die ganze Zeit selbst gerettet. Das ist übrigens ein Move, den er schon mal früher gemacht hat, als Solar City, das war so ein früheres Startup, von dem komplett pleite gegangen ist, hat er dann einfach selbst mit einem anderen Unternehmen gekauft und das wurde dann halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, unter den Teppich gekehrt. So, also er nutzt seine eigenen Infrastrukturen, um die anderen Infrastrukturen zu schützen. Deswegen Matt Levine auch und andere jetzt auch mittlerweile halt nicht mehr diese Unternehmen unterscheiden, sondern so auch rein vom Musk-Empire sprechen. Ja, also er hat ja ganz viele Unternehmen, aber im Endeffekt ist das so ein Unternehmen, weil er benutzt diese Unternehmen als Abteilung der anderen Unternehmen die ganze Zeit. Ja, das macht er ständig. Und was er auch macht, ist, dass er sozusagen zwei große Geldautomaten damit hatte. Also bisher, das war sozusagen seine Perspektive, um für die Q-Function an Cash zu kommen. Ja, das war seine Perspektive dafür. Hatte er einerseits, konnte er Aktien verkaufen oder beleihen. Ne? Das ist sozusagen der öffentliche Tesla-Automat. Und dann hat er aber noch einen privaten Automat, also so einen privaten Geldautomat, aus dem Geld rauskommt, für der keinen für das er keine Rechenschaft schuldig ist. Und das war halt immer SpaceX. Ne? Also SpaceX hat gute Umsätze gemacht, hatte einen guten Cashflow, kann man nicht anders sagen. Jedenfalls bis Elon Musk sein Hütchenspiel da gemacht hat und dann irgendwie noch Twitter gekauft hat, also X gekauft hat, beziehungsweise da unter den Hut gesteckt hat und XAI das Ganze nochmal geschluckt hat und so. Also dass dieses Hütchenspiel, ja, irgendwie, das war jetzt auch, glaube ich, eine ganz, ganz große Aktion, um Kostenstrukturen zu verschleiern, ja. Denn wenn man sich das eben pfadpsychologisch so anschaut und anschaut, wie Musk sich so gegeben hat, dann war immer ganz klar, ja, dass er öffentliche Unternehmen hasst. Also, ne, Tesla ist ja an der Börse oder war bisher an der Börse und das hat er gehasst. Warum hat er es gehasst? Weil er für die Dinge, die er da tut, verantwortlich ist, nämlich halt irgendwie dem Board und dann schließlich den Shareholdern und das hat er dann halt auch schmerzlich erfahren, als dann halt bestimmte Sachen ja. dann irgendwie in bestimmten Gerichtsverfahren dann irgendwie gegen ihn entschieden worden sind und das kann er ja nicht auf sich sitzen lassen, ja, und deswegen ist er nach Texas gezogen mit dem ganzen Scheiß und das ist ja die ganze Story und das heißt also, er hasst bis aufs Blut öffentliche Unternehmen, ne? Und das zeigt erstens ganz gut, dass er wirklich in Problemen steckt. Ja, also wahrscheinlich ist seine Kostenstruktur so radikal kaputt, dass auch das Hütchenspiel, das er da spielt und jetzt der IPO, mit dem er sich jetzt wieder ganz viel Cashflow besorgt, ja. Aber das ist interessant, er musste sich ja tatsächlich 2 Tage nach dem IPO wieder 20 Milliarden leihen, ja. Das ist völlig irre, wenn du das überlegst. Also er hat 100 Milliarden eingenommen, nimmt sich dann mal einen Kredit auf. Ja,
also
gut.
Ich möchte also an der Stelle sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mir jemals 20 Milliarden geliehen habe. Insofern
ja, also, ja, genau.
schläft also, sich dann entspannter, wenn man das nicht muss.
Also meine wirkliche Estimate ist, der steht wirklich kurz, dem steht das Wasser bis zum Hals, ja, in Wirklichkeit, in Sachen Cashflows. Und das hat er jetzt halt in seinem S1 halt irgendwie durch sein Hütchenspiel irgendwie verschleiern können. Und vielleicht auch mit krimineller Energie, denn hey, es ist Trump-Regierung, was hat er zu befürchten? Ja, da in der SEC sitzt ja niemand mehr, der ihm wehtun will. Das heißt also mit anderen Worten, Er fühlt sich sehr frei, ja, und gleichzeitig hat er halt wie auch andere Unternehmen, ja, eine extrem große, wie soll ich sagen, Infrastrukturschuld, weil die ganzen Datacenter, die er gebaut hat, und das ist auch nochmal ein weiteres Indiz dafür, dass die These stimmt, und dass er halt seine Datacenter jetzt untervermietet, nämlich an Anthropic und an Google, zeigt halt, dass er halt auch vor dem IPO nochmal sozusagen den Cashflow bisschen höher bewertet haben wollte. Und vielleicht hat er sogar irgendwie im Hintergrund einen Deal, dass die vielleicht jetzt gerade ganz viel dafür zahlen, weil sie, obwohl sie wissen, dass sie gar nicht so viel wert ist, damit sie ihnen irgendwie den Arsch retten, weil wir haben ja dieses Phänomen, ich habe es ja schon mal geschildert, ne, wir haben diese Netzwerkzentralitäten in Silicon Valley und in den ganzen Machtstrukturen drumrum und den fahrtabhängigen Machtstrukturen ist ein Scheitern von Elon Musk, ja, ist für sie auch ein Doomsday-Event. Also wenn Elon Musk richtig auf die Fresse fliegt, wenn er wirklich mal irgendwann seine Schulden wirklich bezahlen muss, dann reißt es halb Silicon Valley mit runter. So,
ja, da machst du alle einen sehr guten Punkt, auf den ich dich bereits im Vorfeld der Sendung angesprochen hatte, denn wir reden ja oft über Dividuen und die Perspektive, die man nicht als Individuum, sondern als Dividuum sehen sollte. Die Netzwerkzentralität, die sich um Elon geschaffen hat, ist ja enorm. Also so sehr wie Elon von seinen Gläubigern abhängt, so sehr hängen die ja mittlerweile auch von ihm ab.
Ja, das ist das Problem. Also wir nicht. Also ich kann sehr gut ohne Elon leben. Ich habe keinen Tesla, ich brauche auch dieses Starlinks nicht und
so.
Ich
hoffe, dass ich S&P 500. Es ist,
hab keine S&P. Ich habe übrigens auch alles, was irgendwie ein Aktien oder Fonds oder so war, habe ich jetzt mittlerweile raus, weil das ist wirklich der Wahnsinn. Man will eigentlich nur noch aus allem aussteigen. Also ich glaube, nichts wird von diesem Crash, der da auf uns zukommt, unberührt werden. Ja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, sorry, um das wieder zurückzukommen zu dem IPO, was eigentlich passiert, ne, also das ist die Trommelkonstruktion, wenn man die Trommelkonstruktion betrachtet und diese ganzen Sachen, die ich dann noch anführe, wie zum Beispiel die kognitive Dissonanz der Leute, die darin investieren und so weiter. Also wenn man diese Sachen zusammennimmt, und sieht man, dass es halt dort wirklich einfach darum geht, die Kosten des Crash zu externalisieren, ne? Und zwar auf die Retail-Investoren, also die kleinen Investoren. Und dafür halt sozusagen ist der ganze IPO ist halt genau darauf angelegt. Also versucht halt maximale Spannung in einen maximalen überhypten Markt zu machen. Versucht halt FOMO-Effekte hervorzurufen, versucht vor allem bei Kleinanlegern auch so, er hat ja auch so eine aufgegleiste Story dahinter, dass jetzt Mainstream gegen Wall Street jetzt, dass das Mainstream jetzt Wall Street erreicht, das ist völlig irre, ne? Also die Leute lassen sich da einspannen in so ein, ja, jetzt demokratisieren wir die Börse durch Elon Narrativ, es ist völlig irre, ja. Also und strömen halt wie die Schafe halt sozusagen und geben ihr ganzes Kapital, ja, und nehmen noch Kredite auf und so weiter und so fort und überweisen im Endeffekt damit alles an Elon Musk seine frühen Bäcker, ja, die jetzt so ein großes Liquidity-Event haben.
Ich verstehe deine Kritik nicht. Jetzt kann man mit seinem 401k, mit seinem Rentenfonds auch daran teilhaben. Ich meine, guck mal, der People's President, einer von uns, ganz kleiner Mann, ist Präsident der USA. Da kann doch jetzt auch Elon die Börse demokratisieren.
Ja, oh, das war so gut irgendwie. J.D. Vance wurde darauf angesprochen, ob nicht irgendwie die Rhetorik der Regierung und so weiter, ob das nicht irgendwie auch unchristlich wäre, so ja, irgendwie. Wollte so ein bisschen auf seinem Christenfuß erwischen. Da sagt er, ja, also das ist ja nur wieder Rhetorik, um dem kleinen Mann und Arbeiter das Maul zu verbieten, ja, so. Und das ist so interessant, also diese Milliardärsregierung und Schergen von Milliardärsregierungen, die wir da haben, die versucht die ganze Zeit und auf so eine Art halt auch irgendwie auch effektiv halt die Karte zu spielen, dass sie das Working-Class-Milieu sind, ne? Nur weil J.D. Vance da mal ein Buch drüber geschrieben hat. Ja, aber
kein schlechtes Buch übrigens. Also Hillbilly Elegy ist ein gutes Buch.
Ja, es ist interessant, wie zynisch man sein muss. Ich habe auch Kritiken gelesen. Also ich habe es selber nicht gelesen, ich kann es nicht so beurteilen, aber ich schätze, das ist wieder so ein Bullshit, wo man irgendwie sagt, ja, diese Leute sind einfach so. Ich habe das jedenfalls, das ist, was ich gehört habe. So, ja.
Also ich habe es gelesen und ich verstehe, warum J.D. Vance auf diese Schicht, aus der er kommt, mittlerweile so eine Verachtung entwickelt hat, weil er halt, also er macht den Leuten sehr konkret den Vorwurf so, ihr ich habe es geschafft und ihr nicht, und ich habe es nicht geschafft, weil ich so brillant bin, sondern weil ihr euch zu sehr gehen lasst und ihr habt euch aufgegeben. Und an diesem, also ich kann den jungen Mann verstehen, der sagt, ich hatte es super schwer, weil die um mich herum sich aufgegeben haben und denen das zum Vorwurf macht. Das ist nicht der Vorwurf, den ich teilen würde, aber ich verstehe aus seiner Perspektive, wie er zu dem Ergebnis kommt. Und gemessen daran hat er es ja wirklich geschafft. Er kommt aus dem Trailerpark, aus einer Familie voller Drogenkranker und ist Vizepräsident. Und ich halte die Theorie für sehr plausibel, dass er jetzt einen Term aussetzt und danach mit Erica Kirk als First Lady der 50. Präsident der USA wird.
Also, ja, das ist eine schöne Horrorvorstellung, die ich, ich glaube, es könnte sogar schneller passieren, weil, ne, aber wir brauchen jetzt nicht über Trumps Gesundheitszustand spekulieren, das macht jetzt keinen Sinn. Aber das, da gibt's auf jeden Fall Spekulationen, letztendlich. Mhm. Und die Frage ist, aber auch zum Beispiel, ja, wenn, also, die Frage ist ja, sehen die Leute das nicht? Ne? Also sehen die Leute nicht, wie sie ausgeraubt werden? Also auf allen Ebenen, ne? Wie sei es von der Zerstörung, die Doge in den öffentlichen Infrastrukturen hinterlassen hat, seien es die Kürzungen, die gemacht werden, sei es die Big Beautiful Bill und diese ganzen Steuersenkungen für die Megareichen, sei es die komplette Zerstörung im Endeffekt der Infrastruktur der Hegemonie der USA, die völlig absurde Iran-Krieg, die Epstein-Falls, ne? Also wenn all dieser ganze riesengroße Haufen Müll, ja, der sich da aufgetürmt hat.
Auch
ja.
Die Dialogue Society? Nicht unser Jens, unser Mann in der Dialogue Society.
Genau, also und jetzt irgendwie sehen, dass sie im Endeffekt, oder dass halt ein großer Teil von ihnen jetzt irgendwie ausgenommen wird durch solche Leute wie J.D. Vance, ja. Und Peter Thiel, sein Ziehvater. So, also wenn die Leute diesen riesigen Morast sehen, dass sie dann irgendwann sagen, ach nö, also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zu weit gegangen mit diesem Individualismus und diesem Kapitalismus und sagen, das ist jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr ganz gesund, ja, und das ist so meine Hoffnung.
Ich habe eine Gegenthese, und also es verbittet sich ja eigentlich so gut wie immer der Hitler-Vergleich, aber ich lese gerade, beziehungsweise bin in den letzten Zügen von dem neuen Buch von Götz Ali, Wie konnte das passieren, wo er als Historiker verschiedene Perspektiven durchgeht, von wegen, warum haben Leute dem Dritten Reich die Treue gehalten, obwohl sie es hätten besser wissen müssen. Und dann geht er unter anderem durch, dass ganz viele von den Gauleitern, also er sagt, er hat 100 Biografien verglichen von Leuten, die Gauleiter waren oder wurden. Und also die Gau war eine Bezirksabteilung, ungefähr wie ein Landkreis, bisschen anders, aber so von der Dimension. Und die Leute, die die NSDAP dort eingesetzt und vorgeschlagen hat, das waren durch die Bank weg Leute, die sich damit einen sozialen Aufstieg erklären konnten. Also gar nicht mal Unterschicht in die Mittelschicht, sondern egal aus welcher Schicht, für dich war damit ein Prestige und ein Aufstieg verbunden. Und die Partei hat bewusst nach Leuten gesucht, die ihren persönlichen Aufstieg und ihre komplette Selbsterzählung von wegen, ich bin ein gemachter Mann, daran knüpfen konnten, weil dann das Schicksal dieses Landes sie mit sich verbinden und sie dann in den Trotz gehen, weil ja, es läuft hier gerade schlecht, aber das wäre ja eine Kritik an ihrem Karrierepfad, an ihrem Leben, an ihrer Lebensführung. Und dieses bewusst nach Leuten suchen, die willig sind, aufzusteigen, sich nicht, also das ist ja diese Erzählung von wegen, die Nazis haben wenig Leute aus dem etablierten Adel in ihren eigenen Reihen gehabt, weil sie bewusst Leute wollten, denen sie ein Aufstiegsversprechen machen konnten, an dem die sich dann so sehr festhalten, weil es ihre Identität wird. Also die Kadavergehorsam, auf Gedeih und Verderb dabei sind. Und wenn man sich anschaut, wie J.D. Vance ja die ganze Zeit Aufstiege bekommen hat, indem er sich mehr mit der Sache identifiziert, bis jetzt hin zu, wo er noch sagt, er ist ein Never-Trumper, und jetzt, wo er den Aufstieg bekommt, ist er Die-Hard-Trumper. Also ich glaube, dieses System sieht man immer wieder, dass Menschen ab dem Moment, wo ihre Position zu ihrer Identität wird und das mit Aufstieg verbunden ist, sie das Gefühl haben, wenn sie die Position loslassen, lassen sie sich los und dann kämpfen sie lieber auf Gedeih und Verderb.
Absolut. Und du hast jetzt gerade sehr gut und präzise das beschrieben, was ich immer mit KFAB beschreibe, ne? Also den Fulkrumskosten, den Abschreibungskosten des Fulkrums. Ne? Das ist im Endeffekt die Differenz zwischen dem Nutzen, den du hast in dem aktuellen Pfad, minus das, was du verlieren würdest, wenn er abgebrochen wird. Ne? Also das musst du sozusagen immer auf den Pfad beziehen. Das ist nicht auf dein ganzes Leben oder nicht auf einen Zustand oder so etwas, sondern halt auf einen Pfad, auf einen ganz spezifischen Pfad. Welche Dinge sind davon abhängig, dass zum Beispiel das Nazireich weiter existiert, dass Hitler weiter in der Macht ist, dass Faschismus immer noch eine okaye Ideologie ist, auch wenn jetzt vielleicht das nicht so gut gelaufen ist, ja. Also das heißt, also diese ganzen Pfadabhängigkeiten, ja, die akkumulieren sich zu dem, was ich eben KfAB nenne. Das sind die Wechselkosten, ja. Wir kennen die KfAB auch im kleineren Sinne, ja. Das ist halt Netzwerkeffekte und der Login, der sich daraus ergibt, das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Du fühlst dich halt an das Ding gebunden, weil halt ganz viele Pfadgelegenheiten, von denen du gelernt hast oder dich gewöhnt hast, abhängig zu werden, dass die ganz viele daran geknüpft sind. Das ist das, was dich verhindert, zum Beispiel, was die Leute hindert, ihren X-Account zu löschen. Ja, obwohl sie diese brutale Scheiße da jeden Tag irgendwie, dass sie damit assoziiert werden. Ne? Und ich meine, ich glaube, mittlerweile ist halt wirklich, keine Ahnung, also auf X zu sein, es ist wirklich so ein bisschen moralisch auf einer Stufe von 33 an den Stürmer Leserbriefe zu schreiben, ja. Selbst wenn es in der kritischen Absicht geschieht, ja, selbst wenn es in ich will jetzt etc. Also diese trotzdem, ja, also diese KfAB, die sind einfach so groß und dann muss man halt eben auch pfadpsychologisch anerkennen, je größer dein Account ist, das heißt also je mehr Leuten, die du followst, desto mehr Reichweite du hast, desto mehr Dinge von deiner Reichweite abhängig sind, wie zum Beispiel Geschäftsmodelle oder Sichtbarkeit oder wie auch immer. Also das heißt sozusagen, deine sich akkumulierenden Abhängigkeiten, die auf dieser Infrastruktur laufen, ja, die gehören ja auch alle mit zu KfAB. Das heißt also, du hast erstmal einen riesengroßen Strauß an Pfadabhängigkeiten, die plötzlich auf dem Spiel stehen, ja. Und diese Schuld, die wird dann ja sozusagen aber erst so richtig real, also die werden ja erst zu wirklichen Kosten, wenn du den Pfad dann wechselst, also wenn du dann in den Buttonup-Pfad gehst, also was ist der nächstbeste Pfad, ja, also sozusagen, auf was falle ich, ja. Und das ist natürlich auch ungewiss, also gerade wenn du irgendwie im Faschismus steckst und ganz viele Verbrechen begangen hast, weil irgendwie alle gesagt haben, das wäre jetzt okay. Dann hast du plötzlich auch noch so ein Schuld, dann hast du auch noch so eine große Schuld, ja, wo du denkst, okay, ja, fuck, also wenn ich jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen werde, was ich jetzt alles getan habe, ja, naja, dann ist halt auch eh alles vorbei, ja. Und das war unter anderem auch die Psychologie, die dann eben die Nazis auch in der Endschlacht, ja, irgendwie sozusagen aus ihren Löchern geholt hat und dann gegen die Russen zu kämpfen, weil das Narrativ, das dann auch verbreitet wurde, war, ne, wenn der Russe kommt, der reicht sich dann, ne, der löst diese Schuld jetzt ein. Das heißt also mit anderen Worten, das war dann sozusagen nochmal, das war auch Teil des dieser Schuld, ja, ja. Jedenfalls aus der Perspektive damals, ja, und deswegen war deswegen war das halt in gewisser Hinsicht auch plausibel dann, wenn du schon drinsteckst, ja, wenn du schon so drinsteckst, alles, was du bist und alles, was du hast und deine gesamte Identität und deine gesamte materielle Verfügung darin sozusagen daran eingeloggt ist, den aktuellen Pfad weiterzugehen, auch wenn er Leichen um Leichen und Leichen und Leichen produziert, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, um den Faschismus zu erklären und vor allem auch sozusagen, wie er dann sozusagen mal weiter eskaliert.
Dieses Betonen von dem, dann ist auch egal, da musste ich daran denken, im Abschiedsbrief von Magda Goebbels an Herbert Quandt, ihren Sohn aus erster Ehe, da schreibt sie, warum sie sich und die Kinder vergiftet und damit umbringt, weil sie sagt, sie möchte den Kindern keine Welt antun ohne Nationalsozialismus, denn das sei alles, wofür sie je gelebt habe. Und also Herbert Quandt, seines Zeichens der Vater von Susanne Klatten und hier Quandt Klatten, die BMW-Multimilliardäre, ein paar der reichsten Deutschen, sehr, sehr abstrakte Verbindung zur Nazi-Elite. Und die schreibt ihm ganz explizit, dass das Lebenswerk jetzt in Trümmern liegt, aber das Lebenswerk war ja Tyrannei. Also es gab ja nur die Auswahl, entweder wir tyrannisieren euch oder wir bringen uns um, bevor wir zur Verantwortung gezogen werden für das, was wir gemacht haben.
Deswegen finde ich ja auch die These so schlüssig, dass Faschismus eigentlich immer sozusagen invertierte und nach innen gewendeter Kolonialismus ist. Ne? Also die Praktiken, und das sieht man dann sozusagen auch im Transfer der Praktiken, die dann sozusagen immer von den Kolonien in Richtung Zentrum fließen und dann in, zum Beispiel als Polizeitaktiken dann eingesetzt werden. Aber man sieht diesen Transfer, also dass die Praktiken und auch Erlaubnisstrukturen und so weiter und so fort, die in den Kolonien geübt wird, dann sozusagen zurückschwappen, ne, also Spillover, wieder zurück in die Main-Gesellschaft, die sie dann auf sich selbst anwendet, ja. Und das ergibt dann so einen eskalativen Zirkel, also so der Gewalt und der Vorstellung und der Semantiken, die sich dann daraus entwickeln, so Herrschaftsfantasien und das ist jetzt nicht eine vollständige Analyse des Faschismus, aber ich glaube, diese Dynamik ist auf jeden Fall eine ganz relevante. Und dann hat Tajo Müller, und das ist das, was Tajo Müller ja immer versucht zu sagen, ist, wir können den Kollaps deswegen nicht aufhalten, weil diese Schuld, ne, also diese Schuldgeschichte halt immer in den KfAB gebucht werden. Das heißt also, die Wechselkosten noch erhöhen. Ja, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ja, also und er sagt halt, also ganz kurz, er sagt halt, weil wir halt diese Verdrängungsschuld haben, können wir den Pfad nicht verlassen, weil zeigt ganz viele Studien und ganz viele Verweise auf reale, zum Beispiel kollabierende Gesellschaften, wo das halt genauso abgelaufen ist, ja. Das heißt also, dass die Reaktion auf die drohende Katastrophe, dass die halt keine rationale ist, ja, sondern die ist eine irrationale meistens. Und das ist das, was wir sehen. Also wir sehen, dass angesichts der immer krasser werdenden Klimakrise, also je doller wir sie spüren, nicht desto doller bekämpfen wir sie, sondern desto doller bekämpfen wir die Bekämpfung. Ja. Mhm. Mit der letzten Generation, mit den Urteilen gegen die letzte Generation, mit der Schubumkehr, die jetzt Katharina Reiche da reinbringen will und so weiter. Auch Drill Baby Drill von Donald Trump und so weiter. Sie versuchen so eine Schubumkehr in die Infrastruktur reinzubringen und da wieder sozusagen neues Momentum in die Ölpfade zu bekommen. Und das ist auch interessant, weil da muss man auch nochmal auf so eine Spezifität des Kapitalismus hinweisen, die hier eine Rolle spielt. Ne? Wir haben ja gerade über den Finanzmarkt so grob gemacht, der hat ja schon auch eine gewisse, sag ich mal, Realitätsorientierung. Es ist nicht nur, dass es nur Vibes sind, ne? Sondern solche Sachen wie Cashflows spielen halt auch eine Rolle und vor allem auch Discounted Cashflows in die Zukunft und dann natürlich auch diese Ratios, PA-Ratios und solche Sachen, wo die Analysten dann versuchen zu ergründen, was die realen materiellen Bedingungen für ein weiteres Florieren dieses Unternehmens ist und wie überzeugend die Story ist im Endeffekt, sie erzählen, ja.
Futures sind klassische Erwartungserwartungen.
Genau. Futures sind, also ich meine, alles, was sich im sozusagen Layer 3 abzieht, sind Erwartungserwartungen. Aber auch das, ja, das stimmt. Jedenfalls, das heißt, wir sind halt in diesem Imaginitätsraum, aber er ist natürlich irgendwie rückgekoppelt über bestimmte Dinge, über zum Beispiel Events, wenn plötzlich Geschichten unplausibel werden, weil irgendwas rauskommt oder wie auch immer. Das sind dann sozusagen so die medialen Events, aber auch natürlich die Events im Finanzmarkt, wenn halt zum Beispiel Goldman Sachs ein großes Investment macht oder ein großes Investment irgendwo rauszieht, dann ist das natürlich auch ein großer Paukenschlag für alle anderen, die dann halt irgendwie Newsletter drüber schreiben, was jetzt der Hintergrund davon sein mag. Und das heißt also mit anderen Worten, das ist ein kommunizierendes System. Ja, das ist im Endeffekt, es ist im Endeffekt ein Trommelkonzert unter Finanzoligarchen. Aber eben rückgekoppelt an die Realität. Jedenfalls gibt es ein paar Rückkopplungen. Aber was jetzt Musk ja gemacht hat, war diese Rückkopplung zu umgehen, also ganz konkret, ne? Denn normalerweise wird die Preissetzung, also für die Aktie, wird im Endeffekt von Analysten der Bank gemacht, also von Goldman Sachs in diesem Fall. Das heißt also, die telefonieren dann immer irgendwie die großen Investoren, die großen institutionellen Investoren, wie man sagt, ab und dann fragen sie, hey, Bock auf diese geile SpaceX-Aktie und die Zahlen sehen so und so aus, machen wir so
ein
Fachgespräch.
Das ist eine Rakete, sozusagen. Aber wenn du sie kaufst, lege ich noch ein Elektroauto oben drauf.
genau. Also das waren auch immer schon, sag ich mal, Wolkenkuckucksheime, die da verkauft worden sind, aber das war dann immerhin, die sag ich mal, professionellen Investoren guckten dann schon noch ein bisschen drauf, so, was ist denn jetzt hier wirklich von Sache, so, ja, das heißt, es gibt so durch diese Analysten und diese Analysteninfrastruktur gibt es so eine gewisse Rückkopplung an die Realität, dass da nicht alles komplett aus dem Fugen geht. Also jedenfalls war es das bisher jetzt. Also Musk hat jetzt das abgenommen, hat gesagt, hey, Goldman Sachs, danke, Preisfindung braucht ihr nicht machen, machen wir selber. Und dann sind sie halt hingegangen und haben sich da bei Polymarket umgeguckt, was da die Verkaufswerte für den richtigen IPO-Preis sind und wie da drauf gewettet wird. Dann haben sie sich angeguckt, wie auf Perpetual Futures Märkte, das sind halt auch so komische unregulierte Finanzmärkte, ich glaube auch auf Kryptobasis, wo man dann irgendwie drauf wetten kann, was eben genau Initial Price Offerings sein werden. Also halt Wetten, die auch gar keine materielle Connection haben zu den tatsächlichen Infrastrukturen, sondern eigentlich Wetten auf Wetten sind. Und ja, beziehungsweise auf Wetten auf Wetten auf Wetten auf Wetten, das ist ja sozusagen so ein ewig runtergehbarer sozusagen Skalierung, also so eine Struktur halt, ne? Im ganzen Finanzmarkt, weil alles sind sozusagen Wetten auf Wetten auf Wetten. Mhm. Aber eben halt mit einer gewissen Groundung, also jedenfalls. Und jetzt wurde dieser Deckel abgenommen und hat gesagt, okay, wir gehen jetzt nur noch auf Vibes. Ja, also wir schauen nur noch, was sind die Vibes? Was sind die Vibes jetzt auch vor allem unter unseren Investoren, unter unseren Hype-Influencern, unter unseren Communities und unseren Twitter-Accounts, den folgenden und so weiter und so fort. Und also was ist sozusagen, hey, was sagt die Community? Ne? Weil das ist halt der Punkt, dass halt eben diese Meme-Stocks eben auch so eine Identität werden, ne? Wie wir gerade gesagt haben, wie so eine Sektenidentität und auch eine Fallhöhe entwickeln. Ja? Da ist halt einerseits kapitalgebunden, ganz klar, ja, mit der du dann vielleicht sogar die Schulden abzahlst für den Leverage, den du dir gekauft hast, ja, also den, sozusagen die Pfadverlängerung, die Hebelverlängerung durch einen zusätzlichen Kredit. Also das heißt, da steckt eine Menge KfAB dahinter, ja. Und also vor allem, wenn du finanziell investiert bist auch. Und das heißt also, von der Musk-Story abzuweichen, ist nicht nur ein Verlust von Geld, sondern auch von Identität, auch von vielleicht sozusagen Fahrtabhängigkeiten, die du auf diese Identität aufgebaut hast. Ja, also es gibt diesen wunderschönen Film, der ist in Wirklichkeit aber über die Flat Earth Community, aber ich finde ja diese Flat Earth Verschwörungstheorie so auf so einem Absurditätsgrad so besonders, dass das besonders auch interessant ist.
Distanziere mich von dir, Globehead.
Genau, also diese, aber diese Community wurde da wirklich gut porträtiert in, ich glaube, einer Netflix, in einer Dokumentation, Behind the Curve heißt sie. Und was man dort sieht, ist halt nicht, dass die einfach dumm sind. Das sind keine dummen Menschen. Das sind teilweise Leute, die können sogar Experimente machen, die können nachdenken, die haben auch manchmal spannende Ideen zu anderen Themen und die wirken auch nicht dumm oder so. Die sind nur halt so wahnsinnig investiert in diese Frage, ob die Welt wirklich flach ist oder ob sie rund ist, dass sie halt alle möglichen Pfade gehen, um sich das selber plausibel zu machen, ja. Sozusagen an jedem Strohhalm des Zweifels sich dann irgendwie auch festbeißen, ja. Das ist dann sozusagen, was Dan Kahan in seinen Forschungen, das habe ich dann auch noch verlinkt, was Dan Kahan in seinen Forschungen Identity Protective Cognition nennt, also die eine Kognition, die das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten leveraged, ja, um auf dem aktuellen Pfad zu bleiben, auch wenn eigentlich alle Alarmsignale da sind, dass es der falsche Pfad ist, ja. Genau, und Leon Festiger hat Jahrzehnte vorher auch schon bewiesen oder gezeigt, dass halt tatsächlich diese kognitive Dissonanz, die dabei entsteht, dass du sozusagen zwei getrennte Pfade hast von Realität und Erzählung, dass du die halt dadurch wieder wettmachst, indem du eigentlich immer weiter reinvestierst, ne? Also noch mehr Identität investierst. Und das macht dann halt auch eben einen Großteil der Wechselkosten aus, ne? Und das heißt also mit anderen Worten, du stehst halt da, du warst halt eben gerade noch der große Podcaster in deiner Szene, ja. Und plötzlich ist dann dieser eine Artikel, der dich dann doch überzeugt, dass es irgendwie doch irgendwie Bullshit war, sich damit zu beschäftigen, wie auch immer. Aber wie gehst du damit um? Ja, weil, ich meine, dein Leben hängt davon ab. All deine Freunde, ich meine, wer ist dann noch dein Freund, wenn du Flat Earther bist? Dann bist du nur noch mit Flat Earthern befreundet, ja? Dein gesamter sozialer Freundeskreis, deine Karriere als Podcaster, deine Bedeutung in der Community, dein Status, den du hattest in der Community. die monetären Ströme, die sich daraus ergeben haben. Also all diese Dinge stehen dann halt mit auf dem Spiel. Und das darf man halt, das darf man pfadpsychologisch nicht vergessen.
Richard Dawkins sagt ja, dass das, was Religionen zum Zusammenhalt treibt, ist eine geteilte Lüge. Also die Jungfrauengeburt ist den wenigsten Christen überzeugend plausibel. Und viele andere Erzählungen sind auch nicht überzeugend plausibel. Aber dadurch, dass man sagt, ich teile diese Überzeugung, sagt man, ich bin im Zweifel auch entgegen meiner Vernunft bereit, für die In-Group mich zu entscheiden. Und damit bin ich für die Gruppe wichtiger, als wenn ich von außen die Gruppe in ihrer fundamentalen Überzeugung kritisieren würde. Denn solange ich sage, die Gruppe geht für mich über die Vernunft, weiß die Gruppe, ich werde auch irrational zu ihr halten.
Es gibt diesen Spruch, dass eine Lüge eine Uniform sein kann, ne? Und ich glaube, wir hatten ja auch mal über Schibbolett gesprochen. Im Endeffekt ist eine Lüge auch ein Schibbolett. Ja? Und ein Schibbolett ist effektiver, je größer die Fallhöhe ist. Ja? Also wenn das Schibbolett ist ja gebunden an einen Pfad, an einen Durchpfad, an eine Gemeinschaft, an eine Zugehörigkeit.
Mhm. Auch hier wieder, es waren die Ephraimiter, die über den Jordan kamen. Und auf der anderen Seite begrüßten sie Soldaten mit der Frage, sag Schibbolett. Und wenn sie das Wort nicht richtig aussprechen konnten, weil es halt ein lokaler Dialekt war, dann wurden sie erschlagen. Und also ja, das Teilen einer Fähigkeit, einer Uniform, eines Geheimnisses, irgendwer wird es bestimmt auch gut genug ausgesprochen haben, obwohl er nicht vom richtigen Stamm war. Aber ja, für die meisten war das Fehlen dieser Uniform das Todesurteil.
Und hier ist die interessanteste Heuristik des Ganzen. Ja? Die Fallhöhe des Schibboletts, ja, dann eben auch die Kosten amortisiert, die da sozusagen durch die kognitive Dissonanz entstehen. Je größer die Fallhöhe, in die du dich begibst, desto absurder die Lüge ist, ja, desto offensichtlicher jeder dich falsch beweisen kann, desto dümmer deine Theorie ist, ja, desto größere Kosten sind es, die du tragen musst als KfW, also sozusagen die Reputationskosten. Und diese Höhe wiederum ist wieder direkt übersetzbar in Status. Ja? Wenn du zeigst, wenn du der Community zeigst, dass du selbst dann, wenn du eigentlich völlig überzeugt sein müsstest, dass dieser Pfad Bullshit ist, wenn du der Community das zeigst, dann bist du ein wahrer Gläubiger. Dann bist du, dann ist das zumindest eine Pfadgelegenheit für dich, dich als den wahren Gläubiger zu inszenieren. Ja.
Ja,
und das ist sozusagen, was wiederum deinen Status ausmacht. Also das heißt, also das ist ja wirklich eine unsozial, eine hässliche Dynamik, die sich da sozusagen ergibt in solchen Kulten. Und da muss man echt sehr, sehr vorsichtig sein.
Vor allem, ich musste unwillkürlich daran denken, ich hatte letzte Aufnahme mit dir gesagt, ich glaube, Rosa Luxemburg wäre für den Satz, Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden, heute aus der Linken rausgeworfen worden. Und es war ja gerade linke Parteitag. Und ich glaube, da konnte man sehr gut sehen, wer da für seinen Status kämpft und wer Angst hat, am falschen Moment zu klatschen oder nicht zu klatschen. Und dann sieht man, dass ab dem Moment, wo sie aber nicht nur in ihrer eigenen Gruppe existieren, jetzt mit dem neu gewählten Parteivorstand, mit dem Luigi Partisano, der sich dann auch erstmal direkt bei Merz dafür entschuldigt hat, dass er ihr gesagt hat, dass die CDU faschismusoffen sei oder Wortlaut, möge die Redaktion hier prüfen, aber nachdem er etwas gesagt hat, wo ich sagen würde, das ist streitbar, aber jetzt erstmal nicht falsch, aber ab dem Moment, wo er in Amt und Würden war und mit den anderen Amtsträgern mitspielen wollte, hat er wieder gesagt, ja, oh, tut mir leid, war gar nicht so gemeint. Ich meinte einen anderen Friedrich Merz und eine andere CDU. Also das fand ich dann auch wieder schwach, wie er da zu Kreuze gekrochen ist.
Also man kann jetzt auch mit dem Pfadmodell jetzt diesen aktuellen Zustand der Öffentlichkeit hinsichtlich dieser Frage einmal modellieren. Ne? Also wir haben wieder die Trommeln, das sind die unterschiedlichen Akteure, die in der Öffentlichkeit über dieses Thema reden. Wir haben das Thema an sich sozusagen, das ist das Asset. Ja, und dann trommelt man halt irgendwie auf sozusagen die Phrase ist irgendwie, ist die CDU irgendwie faschistisch oder ist die CDU irgendwie, ich glaube Faschisierung, ist ja Teil der Faschisierung. So, ja, kann man sozusagen als Frage aufgleisen, wie ich immer seit 2 Jahren sage, überall und öffentlich, die CDU ist rechtsradikal und ich glaube, das ist relativ unstrittig an diesem Punkt und wahrscheinlich, weil ich da auch gar keine Widerspruch mehr bekommen. Aber dieses faschistisch ist natürlich auch mal ein bisschen überfrachtet, semantisch, ne? Also ist nochmal deutlicher überfrachteter als rechtsradikal, weswegen sich natürlich jetzt eine große Debatte entwickelt hat, wo dann auch alle großen Faschismus-Theoretiker sich da irgendwie positionieren und was ich halt irgendwie ein bisschen albern finde. Ne? Also ganz kurz, ich finde, Faschismus ist übrigens genauso wie Genozid in erster Linie nicht dafür da, dass wir hinterher Recht gehabt haben. Ja, und wer die beste Definition hatte und wer genauer irgendwie jetzt genau die eine Unterschiedlichkeit da herausgearbeitet hat, die dann irgendwie doch nicht zustimmt und ja, also das ist, that's not what the term is for, würde ich sagen, ja, sondern ich würde sagen, das sind, diese Begriffe sind Heuristiken, ja, das sind Dinge, die uns die Generation, die den Faschismus erfahren hat, ja, mitgeben wollte, uns zu warnen, wenn wir wieder diese Zeichen sehen, wenn wir wieder diese Strukturen sehen, wenn wir wieder diese Rhetoriken sehen, wenn wir wieder diese Eskalation sehen, wenn wir diese steigende Gewaltbereitschaft sehen, wenn wir diese Erzählungen von Opfer, diese Opfererzählungen und diese Selbsthochhaltung und so, wenn wir all diese Elemente, ja, die den Faschismus, den historischen Faschismus in seinen verschiedenen Iterationen ausgemacht haben, ja, wenn wir Elemente davon in der aktuellen Realität sehen, dann ist dieser Begriff dafür da, halt die fucking Notbremse zu ziehen, ja, und zu sagen so, hey, hier geht's nicht weiter und wir müssen jetzt was tun, ja. Und das ist halt schon immer eigentlich das, was dann dahinter steckt, wenn dann zum Beispiel Erich Kästner sagt, dass der Faschismus hätte sozusagen noch zertreten werden müssen, als doch kein Schneeball war und nicht eine Lawine, ja. Oder es ist halt, was man sagt, dass es mit Auschwitz nicht angefangen hat, ja. Mhm. Das sind iterative Prozesse, das sind eskalative Prozesse und die haben halt bestimmte Merkmale. Sie sind ein Pfad, sie sind nicht der Faschismus als Zustand, sondern Faschismus als Pfad, als Faschisierung, wie Simon Strick immer so schön sagt.
Ja, ja, wir haben uns ja schon öfter, und ich denke, das werden wir noch öfter, genau darüber in der Debatte auseinandergesetzt, dass ich bei dem Begriff Faschismus als auch bei dem Begriff Genozid sehr viel zurückhaltender bin. Nicht, weil ich dir prinzipiell widerspreche, sondern weil ich die Befürchtung habe, dass das Worte sind, die zu schwer sind, als dass man sie inflationär benutzen darf. Und vor allem beim Faschismusbegriff habe ich das Gefühl, dass die Linke sich lange auf einer sehr inflationären Verwendung des Begriffs Fascho ausgeruht hat, wo man rückblickend sagen würde, das hat vielleicht nicht gestimmt. Also die AfD war unter Bernd Lucke keine Fascho-Partei. Und trotzdem haben sich Linke hingestellt und gesagt, Schnuller, Nazi und Fascho. Und jetzt ist er raus und seit er raus ist, sehen wir, was passiert, wenn er raus war. Seit da an entwickelt sie sich zu einer Fascho-Partei von Leuten, die sagen, jetzt erst recht. Und ich glaube nicht, dass die Kritik Ich glaube nicht, dass die Kritik die Leute zum Faschismus gebracht hat, also die Kritik an ihnen sie zu Faschisten gemacht hat. Ich glaube aber, dass durch das inflationäre Verwenden von Begriffen wie Faschist du die Leute, die es nicht sind, aus der Partei rausgeekelt hast, weil sie sich damit nicht gemein machen wollten. Und was bleibt über? Ein sich radikalisierender Haufen. Jetzt kann man sagen, das ist das Brennglas, das es braucht, um es zu erkennen. Man kann aber auch, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, was alles in den letzten, sagen wir mal, 12 Jahren, die ich wirklich aktiv linke Politik verfolge, da tue ich mich schwer, was alles schon das Faschismus-Label bekommen hat, wo ich mir denke, nein, das ist, also Olaf Scholz war kein Faschist. Das tut dem Begriff nicht recht und er hat auch nicht den Faschismus aufgebaut. Man kann jetzt darüber kritisieren, ist die EU faschistisch mit der Grenzpolitik, die sie fährt. Aber das ist nicht Olaf Scholz himself gewesen. Und solche Sachen sind es, wo ich mir denke, der Begriff hat für mich eine extreme Schwere und die behält er nur, wenn ich mit ihm achtsam umgehe. Und das kollidiert halt mit dem, wir müssen nicht im Rückblick sagen, Gotcha, es war doch einer, haben wir uns vertan, schade, mal wieder Europa in Schutt und Asche gelegt. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht, du darfst nicht mit dem, wir müssen rechtzeitig ein Warnzeichen setzen, aufweichen, was dieser Begriff bedeutet.
Ja, ich glaube, um das jetzt, um mich, statt mich jetzt zu positionieren, das kann ich auch tun, aber versuche ich das jetzt wieder mal pfadpsychologisch aufzudröseln.
Sehr, ja, gerne.
Also wir haben sozusagen diesen Faschismusbegriff, ja, und der hat zwei Dinge, die er auslöst. Also wenn wir jemanden als faschistisch oder etwas als faschistisch, eine Partei oder wie auch immer, faschistisch bezeichnen, dann können wir vielleicht damit sozusagen ein Muster beschreiben, das wir sehen, ja, eine Heuristik, also das heißt sozusagen, was ich meinte, diesen Begriff des Faschismus als Heuristik verwenden und dann sozusagen Alarm geben, guck mal, da sehe ich etwas Faschistisches, ich gebe Alarm, ja, oder aber das Zweite, was es auslöst, ist dann eben Scham auf der anderen Seite. Ja, so, was, ich bin ein Faschist, ja, ich bin doch kein Faschist, ich bin doch super, ich habe doch überhaupt nichts damit zu tun, was die EU da beschließt, wenn sie da mit Flüchtlingen ausgeht, obwohl ich da gar nichts dagegen habe. Ne, also das heißt mit anderen Worten, so ein Mensch, also diese Applizierung von faschistisch auf Personen oder Gruppen oder wie auch immer als Zustand ist widersprüchlich, weil man natürlich kann man den Punkt machen, dass nicht die CDU faschistisch ist, weil da ganz viele Leute sind, die sind nicht faschistisch und da sind ganz viele Leute, die sind vielleicht sogar antifaschistisch und dann kann man darauf zeigen, kann man sagen, hier guck mal, das ist da gar keine faschistische Partei, das ist doch völlig Bullshit, was du da erzählst und das ist so ein bisschen aber diese Pseudodiskussion, die wir gerade führen, weil die Heuristik war ja nicht falsch, ja, denn was du vielleicht damals nicht gesehen hast und vielleicht bis heute noch nicht ganz vielleicht auch begriffen hast, ist natürlich, dass Lucke bereits der erste Schritt war. Dass Lucke bereits sozialdarwinistische Ansichten hatte, die er halt aus seinem Wirtschaftsliberalismus Bullshit halt herausgenommen hat, aber die halt in der Tendenz auch einen gewissen Faschismus mit sich tragen, der anschlussfähig ist an faschistische Weltbilder. Wir sehen, und das hat ja zum Beispiel Quinn Slobodian sehr gut in seinen Büchern wirklich herausgearbeitet hat, wie wir wirklich Pfadabhängigkeiten aus dem liberalen, vor allem aus dem neoliberalen Bereich von Hayek, sein letztes Buch ist Hayek's Bastards, ja, wie wir von sozusagen eine semantische Pfadabhängigkeit von Hayek, Mises und Friedman dann bis eben dann den radikaleren Leuten wie dann, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber auch so ein deutscher Name. Jedenfalls, da hast du halt auch eine Radikalisierung, eine strukturelle Radikalisierung in dieser Struktur, die da halt sozusagen pfadabhängig gewachsen ist und eben auch anschlussfähig war, bis weit in bürgerliche Lager, ne, die dann aber eben sozusagen sich mal weiter auch eskalativ radikalisiert hat. Du kannst ja sozusagen wieder so Steps machen, ne? Also dann kam Wolf, dann kam die Petri, dann kam die, wer kam dann? Ich hab's wieder vergessen. Also auf jeden Fall zu jedem Step wurde...
Guck dir an, wer alles gegangen ist. Chrupalla ist gegangen, weil er sich mit der AfD nicht mehr identifizieren konnte. Und Frauke Petri ist jetzt übrigens wieder zurück, zusammen mit dem, wie hieß er, der FDPler, der in Thüringen gewählt wurde von AfD-Gnaden. Der Kemmerich, genau.
Ach, der Kemmerich, ja, der
Kemmerich und Petri sind jetzt zurück und machen das Team Freiheit. Aber ich habe das Gefühl, es ist das Team, bitte vergesst uns nicht, wir wollen wieder nicht bedeutungslos sein. Aber ich glaube,
ganz kurz, ich wollte an dieser Stelle mal einparken, weil was man wirklich bedenken muss, ist, dass eben diese Pfadgelegenheit, die existiert hat von Lucke, ne, und von so Leuten wie Lucke in den Faschismus, die existiert weiterhin und die ist aktiv ganz, ganz stark in der CDU und insbesondere in den Spitzen gerade. Ja? Also so jemand wie Jens Spahn, der ist absolut auf diesem Pfad. Linnemann, der ist absolut auf diesem Pfad. Merz ist absolut auf diesem Pfad, auch wenn er nicht wirklich versteht, was er dahinter steckt. Aber auf jeden Fall, die ganze CDU-Führung, die ist auf diesem Pfad und sie radikalisiert natürlich die Partei mit. Und jetzt ganz kurz nochmal zurück zum Pfadmodell. Ja? Also du hast dann eben die Möglichkeit, du siehst Faschismus, ja, du siehst Strukturen von Faschismus, du siehst Faschisierung als Prozess, als Sache. Was machst du? Da kannst du jetzt sagen, ich gebe Alarm, ja, ich sag Faschismus und ich kann sagen und ich lasse es. Und das gibt das beides halt irgendwie Kosten. Ja, also du willst ja eigentlich diesen Alarm machen, damit dieser Faschismus bekämpft wird. Und deswegen finde ich auch tatsächlich sozusagen das Wording wichtig und dass man vielleicht dann nicht mehr von Faschismus spricht, vielleicht von Rechtsradikalismus, das ist vielleicht, kann man dann besser vielleicht kategorisieren, aber dass man dann von Faschisierung spricht, dass die Union bestimmte Teile der Faschisierung hat, die sie nicht alleine hat, auch nicht alleine, ja, also das ist nicht nur die AfD, die Teil der Faschisierung, also diesem konstanten sich überhebeln mit neuen, wie soll ich sagen, Gewaltfantasien und Politik als Gewalt und so weiter und so fort, sondern da ist ja auch die SPD Teil davon, auch große Teile von der SPD sind daran beteiligt und sogar auch ein Teil der Grünen. Ja. Und das heißt also mit anderen Worten, die Faschisierung geht durch die Gesellschaft und wenn wir ganz ehrlich sind, genau hinschauen und ganz genau fragen, wo schalte ich meine Empathie ab? Wo steige ich aus? Wo sehe ich ein Problem nicht, das eigentlich auf uns schwebt und so weiter und so fort? Bei vielen Linken ist das zum Beispiel auch der Russlandkrieg, ne? Also sie verstehen, viele in der Linken wollen nicht verstehen, dass das eine tatsächliche, echt aktuelle Bedrohung ist. Ja?
Es geht ja auch völlig parteiunabhängig, allein bei so Fragen wie ich esse vegan, du isst nicht vegan. Ich kann diese Dissonanz in meinem Kopf nicht mit mir ausmachen. Und für dich ist das habituell ertragbar. Das sind so Sachen, also natürlich, wir alle leben mit extremem Ausblenden von Dingen, weil wir ansonsten, glaube ich, bescheuert werden.
Ja, natürlich, ja. Ja, wir sind in einer Verdrängungsgesellschaft. Das ist, was Tarja Müller sagt. Wir leben in einer Verdrängungsgesellschaft und die hat sich jetzt oder entwickelt sich, wie er es nennt, immer mehr zur Arschlochgesellschaft, ja. Und diese Arschlochgesellschaft, die repressiert jetzt sozusagen allen Widerspruch gegen alle, die sozusagen diese Schuld markant machen, alle, die diesem Schuld sozusagen darstellen und aussprechen und darauf hinweisen und eigentlich darauf hinweisen, dass wir ja eigentlich einen Fahrtwechsel machen müssten und so weiter und so fort. Diese Leute werden jetzt alle bekämpft, ja, mit zunehmendem Maßstab und mit zunehmender Gewalt in dieser Faschisierungsphase. Und deswegen sieht man ja auch so schön, dass das eben nicht nur in der AfD passiert, sondern dass es halt gleichzeitig auch in der CDU und auch in der SPD und teilweise sogar in den Grünen passiert, dass halt bestimmte faschistische Vorgehensweisen, wie zum Beispiel die Unterdrückung von Protest, die Unterdrückung von Klimaprotest, dass all diese Arschlochmaßnahmen, ja, dass das im Endeffekt schon faschistische Politik ist. Jedenfalls Teil der Faschisierung, Teil der Selbsterlaubnis für Gewalt, ja, gegenüber den Leuten, die deinen Pfad in Frage stellen. Und jetzt ist halt die Sache, dass das bürgerliche Lager, das jetzt halt sozusagen in seiner pfadpsychologischen Mind, ist es ja immer so ein bisschen die Mitte. Ja, wir sind ja immer die Mitte. Wir sind die Mitte von was? Ja, von einem Hufeisen. Ja, das ist sozusagen die Erzählung. Wir sind Mitte von eines Hufeisen. Wir sind die goldene Mitte. Da hat alles irgendwie seine Kompromisse. Da hat alles irgendwie seine Sachen und da regeln wir alles. Und rechts und links sind dann halt diese Extreme. Die sind unirrational. Die verstehen die Welt nicht. Denen sind ihre Pfade zu wichtig. Ja, und so weiter. Also das sind die Irrationalen. Und in dieser Pfadarchitektur wird es dann eben total plausibel, dass sich die Mitte, obwohl sie immer faschistischer wird, mit jeder Iteration ihrer Regierung, und man muss ja sagen, dass die, ich nenne Olaf Scholz alles Mögliche, aber nicht einen Faschisten, ja, aber dass seine Partei, also dass die Ampel, die rechtsextremste Regierung in bestimmten Hinsichten, und zwar nicht wenigen Hinsichten, ja, war der letzten Jahre, ist auch nicht zu leugnen. Das heißt also die Baseline, ja, und das ist der Punkt. Du musst ja immer mitberechnen, dass deine eigene Wahrnehmung, dass deine eigene Erwartung mit verändert hat. Also die Baseline, die Baseline der sich erlaubten Gewalt, die Baseline des Faschismus, die verschiebt sich ja ständig, aber damit auch deine Erwartung, was eigentlich Faschismus ist. Ja, und das beschreibst du ja selber in deinem Prozess und sagst, oh ja, guck mal, was wir damals als Faschismus alles betrachtet haben, das haben wir ja heute gar nicht mehr als Faschismus. Und das ist im Endeffekt genau der Beweis. Es ist nicht der Beweis, dass wir zu inflationär gehandelt haben, dass wir inflationär gesprochen haben, sondern dass halt auf diese Sprechen keine Aktion folgte, dass darauf keine Reaktion folgte, die das, was es zu verhindern galt. Und deswegen konnte es wachsen. Und deswegen konnte es immer weiter wachsen und immer weiter wachsen und immer weiter wachsen. Und jetzt beißt es uns halt den Arsch.
Du hast keine Vorstellung davon, wie sehr ich mir Debatten aus 2013 zurückwünschen würde, wenn wir doch nur wieder da wären, darüber streiten zu können. Also egal, welche Probleme ihr heute habt, ihr werdet sie irgendwann noch beneiden.
Ja, ich glaube auch, das ist der Punkt. Die Baseline verändert sich und das ist das auch das Problem ist beim Klimawandel. Ne? Ja, ist schon Sommer jetzt. Ne? Ist schon Sommer, ja, schon
warm.
Auch schon mal toller Sommer. Ja, passt schon. Und halt nicht zu verstehen, dass man halt in diesem kochenden Wasser sitzt, wie man das mal so schön sagt. Also, dass halt der jetzige Gradanstieg, der ist ja noch, der funktioniert ja noch. Und der nächste, der wird ja auch noch funktionieren. Und der nächste, der ist schon auch vielleicht okay. Und der jedenfalls, also so, wo du dann sozusagen nicht die lange Frist annimmst und sagst, Moment mal, was ist der Pfad, was ist die Trajektion, in die wir uns hier bewegen, ja? Siehst du halt immer nur die Situation. Das ist so wie so ein Mensch, der vom Gebäude fällt und sich in jeder Viertelsekunde sagt, ja, aber bisher ging es ja noch ganz gut.
Und ja, bisschen windig jetzt, aber noch tut's nicht weh.
Noch tut's nicht weh. Genau, und das ist im Endeffekt auch pfadpsychologisch, wo wir gerade sind. Und deswegen ist in dem ganzen Projekt von dem relationalen Materialismus auch eine gewisse Dringlichkeit enthalten.
MS Pro, ich glaube, wir haben gerade einen sehr guten Bogen geschlagen. Wir sind nicht im Ansatz durch die Themen des Newsletters durch. Wir haben wenig über KI geredet, aber ich glaube, wir haben hier gerade echt viel zusammengeschnürt. Ich bin zufrieden damit. Wie sieht's bei dir aus?
Sehr dicht geworden.
Es ist sehr dicht geworden. Ja, dann an der Stelle danke an alle, die das hier hören, unterstützen, möglich machen, teilen, verbreiten, kommentieren. Ich freue mich sehr zu sehen, dass so nach und nach Leute das finden, die nicht direkt aus unserer Bubble kommen, sondern drauf stoßen, weil es ihnen empfohlen wird. Freut mich, dass ihr zuhört. Danke für deine Zeit. Wir sprechen uns zum nächsten Newsletter wieder.
Und abonniert den Newsletter.
Ciao.
Tschüss.